Deutschlandfunk Nova. Update.
2 Jahre lang haben sich CDU und CSU über eine Obergrenze für Flüchtlinge gestritten. Jetzt haben sie sich geeinigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute erklärt, was erreicht wurde.
Dass der 200.000 Erste noch ein ordentliches Verfahren in Deutschland bekommt und trotzdem ein Regelwerk zu finden, mit dem wir erreichen werden, sage ich, und auch sicherstellen, wie wir das hier sagen, dass die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt.
Wie soll das gehen? Wir sprechen jetzt im Update drüber. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Eins ist klar für die Union. 2015, als fast 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen, soll sich so nicht wiederholen. Die gemeinsame Linie sieht jetzt so aus, eine starre Obergrenze soll es nicht geben. Das heißt, niemand soll an der Grenze abgewiesen werden. Dafür sind viele Maßnahmen vorgesehen, damit eben nicht zu viele Flüchtlinge in Deutschland bleiben, nämlich höchstens 200.000 pro Jahr. Dazu hat die Union eine Summenrechnung aufgemacht. Alle ankommenden Flüchtlinge minus denen, die in dem Jahr Deutschland verlassen, gleich 200.000. Ein wichtiger Punkt, um das zu erreichen, sind Entscheidungs- und Abschiebezentren, die die Union einrichten will.
Das hat zum Ziel, und wir haben hier ja aus Manchingen und Bamberg und Heidelberg bereits sehr gute Erfahrungen im Zusammenhang mit den Staaten des westlichen Balkans, dass die Dinge in einer Hand sind, weil unsere Erfahrung ist, dass bei abgelehnten Anträgen die Rückführung, wenn einmal auf die Kommunen verteilt wird, kaum noch möglich ist.
Außerdem sollen erstmal die Grenzkontrollen weiterlaufen. Die Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien sollen sichere Herkunftsländer werden. Nach Möglichkeit sollen auch Migrationsabkommen mit Herkunftsstaaten abgeschlossen werden, nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens. Und Bürgerkriegsflüchtlinge sollen ihre Familienangehörigen auch weiter nicht nachholen dürfen. Statt starrer Obergrenze soll ein flexibles System her, falls sich die Lage mal ändert, sagt CSU-Chef Horst Seehofer.
Das kann eine Situation sein der Arbeitslosigkeit in Deutschland in einem höheren Maße. Das kann ein Krieg sein, der zu neuen Entwicklungen führt. Und uns war wichtig, dass man in einem solchen Fall ein Instrumentarium hat, fest vereinbart, nachdem man dann verfährt.
Über die Gesamtzahl soll der Bundestag entscheiden. Außerdem soll ein Zuwanderungsgesetz kommen, um den Zuzug von Fachkräften zu steuern. Für die Union ist es ein guter Kompromiss, denn CDU und CSU können ihn als Erfolg verkaufen, ohne dass eine der Parteien ihr Gesicht verliert. Auch wenn es faktisch keine wirkliche Grenze nach oben gibt, wie die CSU das wollte, und nach EU-Recht und den Genfer Konventionen auch gar nicht geben kann, denn danach darf kein Flüchtling an der Grenze abgewiesen werden. In einem Jahr wie 2017 wäre der Rahmen von 200.000 Zugezogenen ohne Belang. Zum Vergleich, bis einschließlich August wurden rund 124.000 Flüchtlinge in Deutschland registriert. 2016, als anfangs noch sehr viele Flüchtlinge kamen, wäre der Richtwert um das Doppelte überschritten worden. Wichtig an dem Kompromiss ist, dass sich die beiden Parteien geeinigt haben und es jetzt eine Grundlage für Koalitionsverhandlungen gibt.
In einer ersten Abstimmung mit den genannten Parteien haben wir verabredet, dass CDU und CSU gemeinsam einladen werden für den Mittwoch, den 18. Oktober, zu getrennten Gesprächen, zuerst mit der FDP und dann den Grünen. Und dass wir dann am Freitag, den 20. Oktober, ein erstes Sondierungsgespräch mit allen Partnern, die in die Sondierungsgespräche eintreten, führen werden.
FDP und Grüne sind froh, dass der Kompromiss steht und es endlich losgehen kann. Das heißt aber nicht, dass sie mit den Positionen einverstanden sind. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hat die Zahl von 200.000 Flüchtlingen als willkürlich kritisiert. Für die FDP ist wichtig, dass das Asylrecht nicht angetastet wird. Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat klipp und klar gesagt, dass er den Kompromiss so nicht akzeptieren wird. Özdemir besteht darauf, dass Flüchtlinge ihre Kernfamilie nachholen dürfen. Dann würden sie sich besser integrieren. Für ihn sind auch noch Fragen offen, zum Beispiel, ob die Richtzahl eine Obergrenze ist oder nicht. Eine Gemeinsamkeit zwischen allen drei Parteien ist das Einwanderungsgesetz, das die Union jetzt auch will.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Regeln zur Zuwanderung ja, aber eine Begrenzung nein. Das sagen viele User im Netz. Henning Flasskamp twittert ironisch: Entschuldigung, Sie sind der 200.000 und Erste. Menschenrechte auf Asyl ist leider aus. User Redwine schreibt, eine Obergrenze verstößt gegen das Grundgesetz. So einfach ist das. Weiß nicht, warum man da so ewig rumdiskutieren muss. Maximilian Pichel ärgert sich, dass eine absolute Scheindebatte wie Obergrenze wieder zu der politischen Frage werden konnte, ist einfach nur lächerlich. Barbara Brandner twittert, heiße Luft und keine brauchbaren Lösungen für Krisen. Danke für nichts. Mark B. findet, die angebliche Obergrenze ist in dieser Form doch nicht mehr als eine freundliche Bitte. Damit dämmt man überhaupt nichts ein. Fräulein Antje ist dagegen zufrieden. Es geht schlicht um den Willen zu zementieren, dass man übermäßige, unkontrollierte Massenimmigration verhindern will. Und Mario Sixtus schreibt, die 12%-Partei AfD diktiert der 6%-Partei CSU die Themen für die Verhandlungen zur nächsten Regierungskoalition. Ich will Neuwahlen.
Was sonst noch wichtig war?
Air Berlin wird den Flugbetrieb voraussichtlich ab dem 28. Oktober einstellen. Das steht in einem Brief des Unternehmens an seine Mitarbeiter. Der Flugverkehr der nicht insolventen Töchter geht demnach aber weiter. Seit heute wird bei Air Berlin auch über einen Sozialplan für die Mitarbeiter verhandelt. Andreas Planemann von der Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass dabei nicht viel herumkommt.
Die Aussichten sind im Augenblick nicht besonders gut, weil es einfach an Substanz mangelt, beispielsweise um großzügige Abfindungen leisten zu können.
Und es ist fraglich, ob neue Eigentümer Geld zur Verfügung stellen, zum Beispiel für eine Transfergesellschaft. Air Berlin verhandelt wohl noch bis Donnerstag mit Lufthansa und dem britischen Billigflieger EasyJet. Die ersten Mitarbeiter müssen schon in den nächsten Wochen mit ihrer Kündigung rechnen. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich stark verschlechtert und daraus zieht jetzt das Rote Kreuz Konsequenzen. Die Hilfsorganisation schränkt ihren Einsatz in Afghanistan stark ein. Die Leiterin der Organisation vor Ort sagt, dass die Gefährdungslage zum größten Problem geworden ist. 7 Mitarbeiter sind dieses Jahr bei Angriffen getötet worden. Das Rote Kreuz ist seit über 30 Jahren in Afghanistan aktiv. Es ist der 4. humanitäre Einsatz der Organisation weltweit. Vor allem im Norden werden jetzt Einrichtungen geschlossen oder heruntergefahren. Gut ein Drittel von Afghanistan wird von bewaffneten Gruppen wie den Taliban kontrolliert. Viele weitere Gebiete sind umkämpft. Der Bahnverkehr läuft nach Sturmtief Xavier langsam wieder normal. Laut Deutscher Bahn gibt es nur noch zwischen Osnabrück und Hamburg und auf der Strecke Leer-Oldenburg-Bremen Probleme. Auf der Strecke Osnabrück-Hamburg fahren ab morgen wieder Züge. Am Mittwochabend werden dann auch die Sperrungen zwischen Leer und Bremen aufgehoben. Bis dahin fahren Expressbusse. Der Nobelpreis für Wirtschaft geht in diesem Jahr an den US-Forscher Richard Taylor. Taylor bekommt den Preis für seine Erforschung der Psychologie hinter wirtschaftlichen Entscheidungen. Peter Jadenforsch von der Königlich Schwedischen Wirtschaftsakademie sagte zur Begründung, dass Taylor ein ganz neues Wissenschaftsfeld aufgemacht und die Wirtschaft menschlicher gemacht hat.
Erstens, auch wenn wir versuchen, rationale Entscheidungen zu treffen, setzt uns der Verstand dabei Grenzen. Zweitens, selbst wenn unsere Entscheidungen oft reinem Eigeninteresse folgen, sind soziale Werte wie Fairness oder Gerechtigkeit für uns von Bedeutung. Und drittens, manchmal fehlt es uns an Selbstdisziplin.
Der Wirtschaftsnobelpreis gehört nicht zu den klassischen Nobelpreisen, denn in Alfred Nobels Testament wird er nicht erwähnt. Erst 1968 hat ihn die schwedische Reichsbank in Erinnerung an Nobel gestiftet. In den letzten Jahren ging der Wirtschaftsnobelpreis immer an Männer und immer an Amerikaner. Der bisher einzige deutsche Preisträger war 1994 der Bonner Spieltheoretiker Reinhard Selten.
Was noch wichtig wird:
In Katalonien kommt morgen Abend das Regionalparlament zusammen und Regierungschef Carles Puigdemont hat angekündigt, eine Rede zur aktuellen politischen Lage zu halten. Es ist möglich, dass er die Unabhängigkeit der Region dann ausruft. Am Wochenende hatten in Spanien hunderttausende Menschen demonstriert für die Einheit des Landes und dafür, dass Regionalregierung und Zentralregierung sich auf einen Dialog einlassen.
Und sonst in der Welt?
In Istanbul hat ein weiterer Großprozess nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei begonnen. Vor Gericht müssen sich 143 damalige Soldaten verantworten. Für jeden von ihnen fordert die Staatsanwaltschaft 37 Mal lebenslänglich. Der Vorwurf, die Ex-Soldaten sollen in der Putschnacht auf einer der Brücken über den Bosporus Dutzende Zivilisten erschossen haben. Die Putschisten hatten am Abend des 15. Juli 2016 die Brücke mit Panzern besetzt, um den Verkehr zu blockieren. Tausende Menschen stellten sich ihnen entgegen. Der Prozess gegen die früheren Militärs ist einer von vielen. Letzte Woche erst wurden 40 Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie sollen in der Putschnacht versucht haben, Präsident Recep Tayyip Erdogan zu ermorden. In den meisten Verfahren stehen die Urteile aber noch aus. Kritiker werfen der Regierung in Ankara vor, bei der Verfolgung der Putschisten jedes Maß verloren zu haben. In Kenia ist die Stimmung vor der Neuauflage der Präsidentenwahl extrem angespannt. Es gibt immer wieder Demonstrationen. Auch heute waren in der Hauptstadt Nairobi wieder Hunderte auf der Straße. Sie protestieren gegen eine geplante Justizreform, die es dem obersten Gericht schwerer machen soll, Wahlergebnisse zu annullieren. Diese Reform hatte Staatschef Uhuru Kenyatta in Gang gesetzt, nachdem sein Wahlsieg vom obersten Gericht für ungültig erklärt worden war. Die Nationale Menschenrechtskommission Kenias hat heute bekannt gegeben, dass bei den dreitägigen Protesten direkt nach der Wahl mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Für einige der Tode sollen Polizisten verantwortlich sein. Bei der Präsidentenwahl Anfang August war Präsident Kenyatta wiedergewählt worden. Nachdem die Opposition geklagt hatte, wurde das Ergebnis Anfang September überraschend annulliert. Jetzt soll am 26. Oktober nochmal gewählt werden. Während des hinduistischen Lichterfestes Diwali sieht es in Indien immer ungefähr so aus wie bei uns an Silvester. Feuerwerk ohne Ende. Dieses Jahr gibt's das aber nicht, zumindest nicht in Neu-Delhi. Indiens oberstes Gericht hat den Verkauf von Raketen und Böllern in der Hauptstadt verboten. Grund ist die starke Luftverschmutzung. Neu-Delhi ist sowieso schon eine der Städte mit der schlechtesten Luft weltweit. Nach Diwali war der Smog letztes Jahr so schlimm, dass etwa 1 Million Schulkinder zu Hause bleiben mussten und sich tausende Arbeiter krank meldeten. Dass es jetzt zu dem Feuerwerksverbot gekommen ist, haben aber nicht hochrangige Politiker erwirkt, sondern drei Kinder. Sie hatten wegen der Luftverschmutzung geklagt und bekamen Recht. Diwali wird von Hindus auf der ganzen Welt gefeiert. Es symbolisiert den Sieg von Licht über Dunkelheit, von Gut über Böse. Neben dem Feuerwerk zünden Menschen auch etliche Kerzen und Öllampen an. In diesem Jahr fällt das Fest auf den 19. Oktober.
Wissensnachrichten.
Lernen, das kann ganz schön schwer sein, vor allem wenn man nie gelernt hat, wie das eigentlich geht. Klar, Strategien gibt es da eine Menge, auch je nach Situation. Aber laut Forschern der Uni Wien liegt das eigentliche Problem ganz woanders. Jan Bungertz aus unseren Wissensnachrichten, was klappt denn da nicht mit den Lernstrategien?
Ja, geht schon dabei los, dass offenbar viele Studierende gar keine Lernstrategien anwenden, sondern quasi einfach drauf loslernen. Und das, obwohl sie durchaus von Lernstrategien gehört haben. Die Wiener Forscher haben gut 400 Studentinnen und Studenten aus Psychologie und Wirtschaftswissenschaften befragt. Die sollten sich in verschiedene Lernsituationen reindenken, Beispiel Hausarbeit schreiben, für eine Prüfung lernen oder abschweifen während einer Vorlesung verhindern.
Oh, das kenne ich noch.
Ja, und dann solltest du zu der Situation halt zwei Fragen beantworten. Was denkst du, was gibt's für eine Strategie, um die Lernsituation erfolgreich hinzukriegen? Und was machst du? Rauskam, passende Lernstrategien kannten um die 90% der Befragten für diese Situation. Aber im Schnitt wendet nur etwa ein Drittel auch die Methoden tatsächlich an.
Wie kommt's?
Also wenn du die Studenten fragst, waren die Gründe vor allem, ich habe zu wenig Zeit, um die Lernstrategie anzuwenden, oder ich sehe keinen Sinn drin, für diese Aufgabe eben eine bestimmte Methode zu benutzen. Die Forscher vermuten aber noch einen anderen Grund. Die Studenten hatten die Lernstrategien einfach nicht praktisch drauf. Ist halt eine Sache, theoretisch zu wissen, ja, hilft mir, einen Plan zu machen, wenn ich eine Hausarbeit schreiben muss. Es hilft, Lerninhalte erstmal zu strukturieren und mir eine Belohnung auszudenken, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Oder auch Frustration vermeiden, weil meine Ansprüche zu hoch sind.
Aber praktisch sieht es dann eben anders aus. Was müsste besser laufen?
Da nehmen die Forscher auch die Unis in die Pflicht. Die müssten mehr Trainingsangebote für dieses selbstregulierte Lernen machen. Also nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern auch wissen, wie man lernt. Heißt also auch, beide Seiten, Studis und Uni, müssten da mehr Zeit reinstecken.
Tja, oder zur Not muss man es eben auch selbst mal ausprobieren. Anderes Thema, da geht es um Fischallergien.
Ja, wer da Probleme hat, dem wird oft geraten, besser gar keinen Fisch mehr zu essen. Denn die Tests, um herauszufinden, auf welche Fischarten man genau allergisch ist, die waren bisher ziemlich aufwendig.
Und jetzt gibt's gute Nachrichten für Allergiker?
Ja, Mediziner haben jetzt Marker im Blut von Patienten identifiziert, die da weiterhelfen. Je nach Fisch, also zum Beispiel Kabeljau, Lachs oder Makrele, ist nämlich ein anderes Eiweiß der Auslöser für die Allergie. Und die Forscher konnten jetzt für die unterschiedlichen Eiweiße auch unterschiedliche Allergiemarker im Blut ausmachen. Das könnte bald helfen, besser zu unterscheiden, gegen welchen Fisch man allergisch ist und welchen man doch essen kann.
Und zum Schluss noch was Neues zu Streamingdiensten fürs Handy. Die Bundesnetzagentur Bundesnetzagentur, die hat geprüft, ob die Telekom gegen die Netzneutralität da verstößt.
Geht darum, dass bei der Telekom Datenflatrate Stream-On bestimmte Dienste nicht aufs monatliche Datenvolumen der Kunden angerechnet werden, unter anderem Spotify, Apple Music oder Netflix. Das findet die Netzbehörde zwar grundsätzlich okay, aber Details der Flat hat sie dann doch bemängelt. In einem Tarif wurden zum Beispiel Video- und Audio-Streaming unterschiedlich behandelt und im EU-Ausland gibt es auch Einschränkungen. Daran muss die Telekom jetzt noch feilen. Grundsätzlich will sie aber dabei bleiben, dass Partnerdienste beim Streaming bevorzugt werden können. Die Grünen kritisieren das als Verstoß gegen die Netzneutralität.
Danke, Jan, aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Abend ist ganz überwiegend grau, vor allem im Süden und an den Küsten auch nass. Morgen sieht's überall trüb und nass aus. Am ehesten bekommt noch der Südwesten den ein oder anderen Sonnenstrahl ab. Die Temperaturen steigen auf maximal 13 bis 17 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.